Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Marco Stiegler von Schur. Viel Spaß!
Und damit moin und herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath und ihr seid wieder goldrichtig hier am 10. Juni. Es ist Dienstag und wir springen rein in eine neue Episode. Zu Gast ist Marco Stiegler. Marco kümmert sich beim amerikanischen Mikrofon- und Technikhersteller Shure um Marketing in Europa. Es geht um Creator, Influencer, Podcaster, Medienschaffende. Mittlerweile ist das Mikrofon ja das Statussymbol schlechthin, nicht nur für Audio, sondern auch im Videobereich immer mehr zu erkennen. Wir schauen rein in die besondere Unternehmensgeschichte von Shure, 1925 schon gegründet in Illinois von Sidney Shure. Die Mikrofone wurden sogar von der NASA eingesetzt, als es in Richtung Mond erstmals ging oder im Zweiten Weltkrieg. Mittlerweile ist das ganze Podcasting-Thema von Shure mitgeprägt und wir schauen also nicht nur in die Kultur und Story dieses besonderen Unternehmens rein, sondern wir gucken natürlich auch in die Zukunft. Marco erzählt uns, wie er mit Creatern arbeitet, mit Medienschaffenden, wie die ihre Geschichten erzählen. Ich wünsche euch viel Spaß und wir hören uns dann am Ende nochmal wieder. Bevor wir da reinspringen, meine Bitte, abonniert diesen Podcast. Jetzt kurz reingehen, wo auch immer ihr diesen Podcast hört, Spotify, Apple Podcasts, Amazon, das Ganze ist ja überall verfügbar, ganz kurz mal auf Abonnieren klicken und dann verpasst ihr zukünftig keine Folgen mehr. Wenn es euch gefällt, sagt es gerne weiter, ihr könnt das Ganze auch bewerten und ich bedanke mich dafür. Und jetzt springen wir rein in den Podcast mit Marco. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Marco heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock.
Hey Gabriel, grüß dich. Schöne Grüße aus Bietigheim-Bissingen in der Nähe bei Stuttgart.
Und dieser Podcast erscheint ja immer freitags und heute ist auch Freitag. Also unser Recording Day ist auch ein schöner Tag. Man hat das Wochenende vor der Nase, man hat aber auch noch irgendwie die Möglichkeit, ein bisschen was zu regeln. Gibt Schlimmeres, ne?
Absolut, ja, genau. Bisschen was lässt sich noch machen, aber man lässt so ein bisschen die Woche auch ausklingen und freut sich aufs Wochenende. Wetter ist ja schön draußen, deswegen, ja, wird gut.
Aber du bist jetzt nicht der Freitag nach eins, um eins macht jeder seins Typ. Bisschen machst du noch.
Nein, ich bin nicht beim Amt. Nein, Spaß. also ganz normal. 17 Uhr kann auch mal ein bisschen später werden. Klar, wir arbeiten ja viel auch mit den KollegInnen aus den US zusammen. Dann ist mal 18 Uhr was drinne. Kommt nicht jeden Freitag vor, was auch schön ist. Aber klar, wir machen dann schon auch ein bisschen länger, wenn es sein muss.
Ja, und ich danke dir natürlich auch erstmal, denn du hast mir geholfen, mich unterstützt, damit dieser Podcast hier noch professioneller sein kann.
Sehr gerne.
Was hast du denn gemacht? Vielleicht erzählst du das mal der Hörerschaft.
Ja, sehr gerne. Also wir haben ja hier, du hast ja jetzt unseren Boomarm von Shure. Wir haben ja seit kurzem auch einen Boomarm rausgebracht, zusammen mit der Firma Gator und natürlich das SM7DB, was jetzt sozusagen unser Flaggschiff ist. Die Weiterentwicklung vom SM7B, was man ja auch schon in vielen Podcasts gehört und jetzt auch vor allem auch gesehen hat. Und das SM7DB ist einfach die Weiterentwicklung vom Klang her ähnlich oder gleich eigentlich, nur mit einem eingebauten Preamp, weil viele sich, ich will nicht sagen beschwert haben, aber die Community hätte sich drüber gefreut, mehr Boost zu bekommen, wenn sie aufnehmen und das haben wir gehört und dann in dieser neuen Version mit eingebaut.
Super. Und dadurch habt ihr jetzt alle noch einen viel besseren Sound hier. Und wir starten jetzt mal auch durch in das ganze Thema. Es hat mit Technik zu tun, es hat mit Podcast natürlich zu tun und auch mit dir und deiner Story. Und da starten wir mal ganz klassisch, lieber Marco. Auch du darfst meiner 11-jährigen Tochter Mathilda, die das Intro einspricht, auch du darfst ihr mal erklären, was du so machst. Was würdest du ihr sagen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich kenne es aus den anderen Podcast-Episoden und fand es immer gut, die Frage. Also Mathilda, dein Papa spricht ja mit sehr vielen interessanten Leuten wöchentlich und diese Gespräche interessieren vielen Leuten und deswegen müssen die Gespräche aufgezeichnet werden. Und dafür brauchst du ein Mikrofon und für so einen Mikrofonhersteller arbeite ich. Und meine Rolle bei diesem Mikrofonhersteller ist es, mit sehr vielen interessanten Personen, wie zum Beispiel deinem Vater, zusammenzuarbeiten, damit Leute, wenn die auch ein Mikrofon sich holen möchten, sich hoffentlich dann für Shure interessieren, weil sie es bei deinem Papa gesehen haben, weil sie es bei anderen Leuten gesehen haben im Bereich Content Creation, Twitch oder auch eben ganz klassisch auf der Bühne oder im Studio. Und ich beschäftige mich damit, dass das der Fall ist.
Mein erstes Mikro, was ich jemals hatte, war sogar auch ein Shure. Das ist aber reiner Zufall. Denn ich habe ja, habe ich dir schon erzählt, in meinen frühen mittleren 20ern viel Musik gemacht und gerappt. Und da war das SM58 natürlich das Mikro, was man für Live-Auftritte benutzt hat und für Freestyle-Sessions, weil kann ich mich noch erinnern, und dann auch gerne zu Hause, um die Auftritte schon mal so ein bisschen einzuüben, weil das einfach dieses Gefühl schon übermittelt hat, wenn du dieses Mikro in der Hand hattest.
Ja, das SM58, absoluter Klassiker, hier hinten auch zu sehen, die Box. Ja, ich habe ein bisschen Deko heute, dachte ich, komm, kann man mal machen. SM58, klar, ist der Klassiker, eines der meistverkauften Mikrofone, gibt es seit 1966 tatsächlich schon und ist seitdem relativ unverändert weiterhin auf dem Markt und weiterhin ein sehr beliebtes Produkt, weil halt Preis-Leistungs-Verhältnis echt gut ist. Für ein Huni hast du da ein Mikrofon, wo du auf der Bühne performen kannst, wie du schon sagst, im Rap, im Cypher, Rap-Battles, da hat es ja auch immer seinen Platz gefunden. Und ist weiterhin auch eine Top-Wahl für Proberäume und Bühnen auf der ganzen Welt, ja.
Ja. Was war denn dein erster Kontakt mit Mikrofonen und Technik?
Ja. Also ich werde nicht dafür bezahlt und es klingt auch kitschig. Es ist kein SM58, aber ein SM57, was sehr ähnlich ist zum SM58. Das nutzt man oft auch zur Aufnahme von lauten Schallquellen, wie jetzt ein Gitarrenverstärker oder ein Schlagzeug, weil ich ursprünglich Gitarre spiele oder gespielt habe damals. Und mit 14, weiß ich noch, hat meine Mom ist mit mir in Musikladen und gesagt, Junge, du musst jetzt mal Musik aufnehmen. Und hat mir dieses Mic gekauft, tatsächlich das SM57, damals in Walldorf, ist in der Nähe von Heidelberg, zusammen mit einer Recording-Software. Und das war tatsächlich mein erster Touchpoint mit Shure schon, mit 14. Und damals wusste ich noch gar nicht, dass ich auch mal dann für diese Firma auch arbeiten werde, tatsächlich, ja.
Und spielst du immer noch Gitarre? Ist es immer noch dein Ding?
Ja, also ich spiele ab und zu immer noch Gitarre tatsächlich. Ich habe auch ursprünglich Musik studiert im Bachelor und kam dadurch dann über Umwege auch zu Shure dann irgendwann mal als Performer dann und später dann eben auch als Werkstudent. Aber tatsächlich mit Gitarre und Gesang habe ich viel gemacht, viel aufgenommen. Ja. Und deswegen war Shure schon immer Teil von mir, ohne dass ich wusste, dass ich mal Teil von Shure werde.
Wir schauen auch gleich nochmal in die Company rein, denn die gibt schon sehr, sehr lange. Vorher wollen wir aber auch nochmal wissen, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Also zu Shure und zu deinem Job, den du heute machst.
Ja, sehr gerne. Also nach meinem Bachelor in Musik bin ich dann für ein Jahr nach Berlin gezogen, so ein klassisches Gap hier, um einfach mal zu schauen, was so geht musikmäßig, wobei ich damals schon gegen Ende des Studiums für mich entschieden habe, dass die Perspektive, die sich mir aufzeigte, nicht das ist, was ich mir ursprünglich vorgestellt habe, weswegen ich dann schon mehr in den Bereich Marketing tatsächlich geschaut habe. Ich habe Events organisiert und dann irgendwann wollte ich, dass auch mal mehr Leute zu den Events kommen und automatisch befasst du dich dann mit Social Media und einfach diesen klassischen Tools damals, Facebook damals noch sehr beliebt gewesen, ne? Bin dann nach Berlin und habe dann tatsächlich in einem was ganz anderes gemacht, in einem Recruiting-Startup, und zwar vom Matthias Mauch, der vor kurzem Gast bei dir ja war.
Ach, das ist ja lustig.
Genau, also Matthias und ich, wir kennen uns aus Berlin. Ich habe damals mit ihm gearbeitet, im ersten Startup in Berlin, in der Nähe von Berlin-Schöneberg, genau.
Schöne Grüße.
Ja, genau. Schöne Grüße an der Stelle, Matthias. Ne? Und da habe ich halt einfach Learning by Doing mäßig in verschiedensten Bereichen, Projektmanagement, Marketing, mich noch weiter reingearbeitet und da immer mehr Interesse dran gefunden. Und dann für mich entschieden, ich würde gerne noch einen Master machen im Bereich Kommunikation, Medien, und habe dann in Stuttgart einen Studiengang gefunden und wusste aber auch, ich muss ja irgendwie Geld verdienen und will irgendwie für eine interessante Company arbeiten. Mhm. Und ich hatte noch einen Kontakt von jetzt auch mein jetziger Chef tatsächlich. Und den habe ich dann einfach ganz kaltakquise-mäßig aus dem Nichts angerufen und gefragt, hey, wie schaut's aus? Ich will das studieren. Wäre es denn möglich, dass ich in dieser Zeit bei euch als Werkstudent anfangen kann? Mhm. Und dann hat er gemeint, ja, schick mal die Bewerbung rum. Und ein paar Wochen später hat sich dann Shure HR bei mir gemeldet, mich zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen. Und dann habe ich als Werkstudent 2019 während meines Masters angefangen, für Shure zu arbeiten tatsächlich. Ja. Und das ging dann anderthalb Jahre. Und dann, das war genau während Corona, und natürlich war auch Shure, ich meine, Live-Veranstaltungen und so, auch davon betroffen natürlich, was in der Zeit natürlich nicht möglich war, weswegen ich erstmal nicht übernommen werden konnte als Werkstudent. Deswegen habe ich dann ein halbes Jahr für eine Online-Marketing-Agentur als Key-Account-Manager gearbeitet. Aber schon nach 3-4 Monaten gab es dann den Anruf tatsächlich, willst du nicht zurückkommen? Es geht wieder, wir können wieder Leute einstellen. Und das war wirklich der Ruf, auf den ich gehofft habe und dem ich dann auch gefolgt bin. Ja. Und habe dann tatsächlich bei Shure dann fest im Marketingteam angefangen. Damals Specialist 1 ist so die juniorste Rolle, die es bei uns gibt als Vollzeit-Mitarbeiter. Und ja, bin dann quasi Step by Step immer weiter dort habe ich gemacht und habe dann irgendwann ja Influencer und Creator Marketing in Europa mit aufgebaut. Und jetzt in Kürze werde ich dann auch tatsächlich das digitale Marketing für Europa mit verantworten.
Cool.
Und genau, aber tatsächlich mit Influencer, Creator, Partnerschaften, Sponsorings in diesen ganzen Bereichen, die mich persönlich ja auch sehr interessieren. Deswegen war es immer ein tolles Privileg, in diesen Bereichen unterwegs zu sein, die man auch selber privat verfolgt. Ne? Also Gaming, Podcasts, Musik, das Beste aus allen Welten gefühlt. Und deswegen ist jeder Tag immer was Besonderes und macht Spaß. Ne?
Das kann ich mir vorstellen. Du erzählst ja auch ein bisschen aus deinem Arbeitsalltag auf Instagram. Da kann man dir auch folgen und sieht auch so ein bisschen, was alles in dieser Showwelt passiert. Und du hast mir im Vorfeld schon erzählt, was da auch in der Historie drin steckt. Das wäre jetzt natürlich auch nochmal interessant zu hören. Denn dieses Unternehmen gibt es schon wirklich sehr lange.
Absolut, ja. Also Shure wurde 1925 vom Herr Sidney Shure gegründet als Ein-Mann-Company in Chicago. Und damals dachte man noch gar nicht dran, dass man mal ein Mikrofon herstellen würde. Man hat angefangen mit dem Vertrieb von Radiobauteilen. Und erst 1932 kam dann das erste Mikrofon auf den Markt und 1939 kam dann das erste bekanntere Mikrofon auf den Markt, das alle heutzutage als Elvis-Mikrofon kennen. Ja.
Ah.
Genau, das heißt, es wurde damals tatsächlich von der Firma Shure entwickelt. Wenn man mal auf die Front guckt, sieht man auch, dass dieser Grill vorne, also sieht aus wie so ein Autogrill und tatsächlich ist es inspiriert an einem Oldsmobile Oldtimer. Ne? Das heißt, wenn man Google guckt, Google Bilder, da sieht man dann diese Front und wenn man dann das Mikrofon daneben hält, erkennt man das. Ja.
Hatte das irgendeine Funktion oder sollte das einfach gut aussehen mit diesem Grill?
Es ist also eine Mischung, sag ich mal. Ne? Also es ist, war halt schon aus Stahl sozusagen, also Metall, also sehr wenn man es in der Hand hält, ist es wirklich auch, hat ein Gewicht.
Ja.
Aber natürlich war auch eine ästhetische Komponente dort ein Grund, warum man das so designt hat tatsächlich. Ja.
Genau. Ich habe auch gelesen, dass selbst im Zweiten Weltkrieg schon Mikrofone Militär von Shure eingesetzt wurden.
Genau. Und zwar war das so, dass damals gab es diese Ausschreibung, dass man halt einen Hersteller gesucht hat, der Mikrofone für die Kommunikation des Militärs supporten soll. Und was damals aber sehr herausfordernd war, war, dass gewisse Qualitätsmechanismen etabliert werden mussten. Das heißt, die Produkte, die mussten widrigsten Umständen standhalten, die mussten sehr stabil sein. Und was das bedeutet, ist natürlich, dass du deine Art und Weise des Qualitätsmanagements und Qualitätschecks anpasst. Ja.
Mhm.
Und das hat dann Shure auch geschafft. Und nach dem Weltkrieg war es so, dass sich Sidney Shure überlegt hat, hey, diese Qualität, diese Durability, wieso behalten wir das nicht bei? Und wieso geben wir das nicht den Kunden weiter? Weil die wollen doch auch Produkte, die lange halten. Man will nicht jede 1, 2, 3 Jahre ein neues Produkt kaufen. Und das hat sich dann tatsächlich so etabliert. Und gerade für die Bühne und für den Live-Betrieb ist es ja immer noch so, dass du wirklich stabile Produkte brauchst. Ja. Und dementsprechend gibt es auch ganz viele, sehr spannend, gibt es ganz viele Videos auf YouTube zu dem SM58, wo Leute probiert haben, das zu zerstören. Also du siehst dann wirklich, wie ein Mikrofon da liegt, dann fahren sie mit einem Pickup drüber, die lassen es von einem Helikopter runterfallen. Oder, und das gibt's auch, Leute, die es in eine Mikrowelle tun tatsächlich. Ja. Oder auf den Grill legen. Also
das gab es doch mal, als die iPhones rauskamen, gab es auch so eine Show, Will It Blend? Da haben die dann auch mal die iPhones in diesen Mixer getan und das SM58 galt dann auch als unkaputtbar, ja.
Ja, ganz genau, ne? Und das entstand halt tatsächlich schon damals 1941 bis heute sind diese Qualitätsmechanismen beibehalten worden, natürlich modernisiert mit den modernsten Geräten, mittlerweile auch Roboter. Aber du kannst dir vorstellen, dass jedes Mikrofon über 1000 Mal fallen gelassen wird, jedes Kabel wird tausende Male auch gezogen und dann immer wieder Tests gemacht, weil bei diesen Umständen auf der Bühne, da zählt's halt, da muss alles funktionieren. Da
und
darf
der
man nicht
Mic
schauen.
Drop gehört ja auch dazu zur Show heutzutage.
Ist so, der Mic Drop gehört dazu, ja, und danach nach dem gedroppten Mic soll es ja trotzdem funktionieren und da wollen wir sicherstellen, dass alle Rapper und Sänger und sonst wer natürlich weiterhin das auch so machen können.
Und die NASA auch, ja, also selbst die NASA hat Shure schon eingesetzt oder tut's auch noch immer, keine Ahnung. Also, wer weiß, ob diese ganzen Mondmissionen auch mit eurer Technik unterstützt wurden.
Ja, also tatsächlich gibt es, Videos von der ISS, wo auch ein SM58 dann als Kommunikationsmittel genutzt wurde, um mit der Erde zu kommunizieren.
Ist natürlich auch ein perfektes Product Placement für euch.
Schon, ne? Also man nimmt's gerne mit und nimmt es Gedanken an, auf jeden Fall, ne? Und auch damals, das mit der NASA, das sind auch so Sachen, ist nicht so, dass wir das immer direkt erfahren, sondern oft werden dann Sachen uns zurückgeschickt auch. Und in dem Fall war es so, dass eins dieser Mikrofone, das war ein ganz kleines Lavaliermikrofon, das an der Seite der Hülle platziert wurde, das wurde wegen eines technischen Defekts zurückgeschickt, was ja sehr selten passiert bei uns. Und tatsächlich war es am Ende so, dass nicht das Mikrofon, sondern das Kabel, was von einem externen Zulieferer kam, das war defekt, aber das Mikrofon an sich hat noch weiterhin funktioniert. Und oft kriegen wir solche Sachen erst mit, wenn das dann zu uns nach Chicago oder nach Niles, wo jetzt der Hauptsitz ist, geschickt wird tatsächlich. Ne?
Interessant ist ja auch, also ich habe ja erst dieses ganze Mikrofon-Ding in meiner Musikzeit erlebt. Bei mir kam das mit dem Podcasting ja deutlich später. Und in der Zwischenzeit gefühlt verschwanden die Mikrofone. Also man hat sie gar nicht mehr gesehen. Im Fernsehen sowieso nicht. Auch irgendwie in den Musikshows waren das dann irgendwie so Headsets, hautfarbene, also man hat, das Mikro war weg, gefühlt. Und jetzt, wenn du YouTube anmachst, alle haben dieses Mikro. Also manchmal vielleicht ein Show, manchmal vielleicht auch ein anderes, aber das Mikro ist wieder da. Natürlich auch irgendwie durch die Podcasterei, glaube ich. Das ist ja heutzutage ein normales Bestandteil auch von Leuten, die Video machen, ist es irgendwie immer mit drin. Aber es gehört schon fast zum guten Ton, auch ein gutes Mikro zu haben und das auch zu zeigen. Ne? Also wie hast denn du diese Entwicklung erlebt?
Sehr, sehr spannend, ja. Also guten Ton finde ich auch gut. Also, ne, no pun intended. also tatsächlich, wie ich es damals wahrgenommen habe, ist so, dass gerade während Corona tatsächlich viele zu Hause waren und ich sag's mal, einfach so ein Hobby gesucht haben und gesagt haben, was kann ich jetzt machen? Dadurch, das war ja eine große Zeit für Twitch auch damals und generell für Podcasting. Und da haben wir halt erstmal richtig wahrgenommen, wie beliebt unsere Produkte waren und wo sie überall verwendet wurden. Ne? Ja. Und das haben wir wahrgenommen und wussten, wir müssen da explizit Strategien entwickeln, um diesen Markt zu supporten und uns mit den Meinungsmachern der Branche auch zu vernetzen. Und heutzutage ist es so, dass das Mikrofon schon fast eine Art von visueller Kompetenz ist, sag ich mal. Mhm. Also du gehst jetzt auch, weil auf LinkedIn, da finde ich es auch immer erstaunlich, wie viele Styles auch nutzen, also Personal Brands, da gehört es genauso dazu. Ich arbeite auch mit vielen B2B-Creatern, die mich anfragen, sagen, Marco, ich will ein SM7B oder ein MV7, MV7 Plus. Und es gehört halt einfach, also abgesehen davon, dass der Sound ja wirklich besser ist, ist es so, dass man es wahrnimmt und denkt, okay, das muss jetzt Expertin im Bereich sein. Wenn man es so ernst nimmt, dass man dann wirklich mit einem Mikrofon dort erscheint, dann muss die Person ja was zu sagen haben. Ne? Und das finde ich sehr spannend, diese Signalwirkung, die dieses Mikrofon teilweise hat. Manche sind schon wieder von genervt und ich lese Kommentare und auf einer Messe kam letzt einer auf mich zu, so, was ist mit diesem Mikrofon? Das sieht doch so scheußlich aus. So.
Und die großen Dinger sind ja auch sehr große, dann hast du den Arm noch halb im Bild. Ist natürlich auch die Frage, wie man das inszeniert.
Ja, definitiv, ne? Also es gibt auch immer wieder welche, die dann sagen, wir wollen lieber Shotgun-Mics von oben und so, ne? Was ich auch verstehen kann, wenn man eine gewisse visuelle Ästhetik in seinem Content haben möchte. Aber es ist auf jeden Fall erstmal gekommen, um zu bleiben, zumindest in den letzten Jahren und vielleicht auch in den nächsten und hoffentlich auch längerfristig noch, ja.
Du bist jetzt ja auch an all den Trends dran, weil du mit Influencern, Creatern, Podcastern, Musikern zusammenarbeitest. Welche Rolle spielt denn Technik und auch Technologie heute für Kunst und Kultur?
Ja, also das ist eine sehr große Frage. Ich probiere sie mal in kleinere Fragen oder kleinere Antworten runterzubrechen. Also was ich spannend finde, ist im Bereich Streaming, dass das so losging damals auf Twitch, dass man sich an ein Mikrofon gesetzt hat und einfach mal in die weite Welt gesprochen hat oder zur weiten Welt gesprochen hat. Und irgendwann war es so, dass man sich überlegt hat, ich möchte mehr Gäste haben, ich möchte mehr Abwechslung bieten. Und dann irgendwann haben sich dann unsere komplexeren Techniklösungen in diese eigentlich End-User-Applikationen geschlichen, sag ich mal. Das kam dann so, dass wir beispielsweise mit Hand of Blood gearbeitet haben, der dann Robert Habeck ja auch zu Gast hatte. Mhm. Und für dieses Streaming-Setup haben wir dann tatsächlich Funklösungen bereitgestellt, weil die Challenge war, hey, wenn ich jetzt mal 5, 6 Gäste habe, dann können sie ja nicht jetzt hier 6 Leute nebeneinander sitzen und jeder spricht ein eigenes Mikrofon. Wir brauchen flexible Lösungen. Und das ist genau das, was du vorhin erwähnt hast. Diese unsichtbaren Lösungen, Headsets, die dann zusammen mit Funktechnologie quasi kabellos funktionieren. Ja, und das ist dann etwas, was ich sehr spannend fand. Auch Mr. Beast, größter YouTuber, der nutzt ja auch super viele Funktechnologie für seine riesen Videos, die er da hat, ne, wo ja Millionen an Dollar investiert wurden für. Und da ist auch die High-Tier-Schuhtechnik, die du normalerweise beim Super Bowl oder beim Grammy nutzt, ist auch für die Content-Creation plötzlich relevant. Natürlich eher für die oberen 1%, aber trotzdem siehst du, wie plötzlich diese komplexe Technologie sich eigentlich in einen einfachen Use-Case schleicht und dadurch dann natürlich das Endprodukt nochmal spannender wird, weil Leute sich bewegen, es passiert mehr, man sitzt sich nur am Mikrofon und das fand ich da schon sehr spannend tatsächlich. Ja.
Wie beschäftigt euch künstliche Intelligenz?
Beschäftigt uns auf jeden Fall, also in verschiedenen Bereichen. Ne? Also was wir natürlich sehen, ist einmal diese KI Voice Enhancing, dass Leute quasi ohne Mikrofon sprechen und natürlich die Audioqualität dann trotzdem schon sehr ansehnlich ist. Man muss dazu sagen, dass wenn man da mal genauer hinhört oder auch ein Podcast, man hört den Unterschied noch. Gleichzeitig wissen wir, dass die KI noch am Anfang ist. Und ich glaube, für uns ist es wichtig, die Technologie nicht zu verbannen, sondern zu umarmen und zu schauen, inwieweit wir diese in Produktfeatures und in zukünftige Innovationen auch mit einbeziehen können. So wie wir es jetzt auch in anderen Produktbereichen vielleicht auch schon tun. Also Conferencing ist bei uns ja auch ein großes Thema, Konferenzräume. Und da ist natürlich das Zusammenspiel von gutem Audio und KI essentiell. Das bedeutet zum Beispiel, wenn du in einem Microsoft Teams Room bist und du sprichst, dann wird es über Copilot alles dokumentiert, dann hast du Protokoll am Ende. Aber natürlich ist das Protokoll und die Arbeit der KI nur so gut wie die Audioqualität. Das heißt, der Input muss stimmen und da braucht es immer noch Mikrofone und wirklich die Technik, die in der Lage ist, viel mehr zu verarbeiten, als es ein einfaches Laptop-Mikrofon oder auch ein Handy-Mikrofon kann. Deswegen, ich sehe es als Zusammenspiel. Wir müssen es unbedingt umarmen, wir müssen unbedingt damit arbeiten und viel damit arbeiten und dann glaube ich, dass auch Shure noch weitere 100 Jahre mindestens Zukunft hat.
Denn früher, auch in der Musik, hat man immer gesagt, das, was nicht da ist nach dem Recording, das, da können wir auch nicht viel mehr rausholen. Wir können es natürlich ein bisschen anpassen, aber heute ist es ja anders. Ne? Wenn du irgendwie was aufgenommen hast, dann kann mithilfe der KI noch quasi etwas hinzugefügt werden, sodass die Stimme wirklich mächtiger und größer wird, als sie zum Zeitpunkt der Aufnahme war.
Ja, definitiv. Also das ist heutzutage jetzt auch schon wirklich sehr anschaulich zu sehen in vielen Beispielen. Und ich glaube dennoch, dass die spezielle Technik von verschiedenen Mikrofontypen, ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen, aber die bringen immer noch eine Eigenheit im Sound. Und ich glaube, gerade bei den professionellen Produktionen wird das weiterhin auch ein Standard sein, wohingegen aber vielleicht bei EinsteigerInnen es dann schon so sein kann, dass man sagt, hey, kaufe ich jetzt für 200 Euro ein Mikrofon oder für 50 Euro ein Plugin, das mir dabei hilft, dass meine Stimme besser klingt. Ne? Das heißt, bei EinsteigerInnen sehe ich das schon durchaus. Ja, oder einfach, dass wir Mikrofone auch entwickeln mit KI, Unterstützung und KI, ich sag mal APIs, dass gängige Tools mit dem Mikrofon automatisch kommunizieren und dadurch auch den Use Case irgendwie vereinfachen. Gleichzeitig glaube ich aber, dass im Profibereich Mikrofone weiterhin eine wichtige Rolle spielen werden. Ja,
ja, das glaube ich auch. Wie sieht denn so ein typischer Tag bei dir aus? Und jetzt sagst du wahrscheinlich, es gibt keinen typischen, aber greif mal einen raus.
Ja, typischer Tag, also es gibt keinen typischen Tag, aber ich fange mal an. Das Spannende ist halt, ne, zum einen, man hat halt viel zu tun mit interessanten Persönlichkeiten, die teilweise im öffentlichen Leben stehen, Creator.
Und zum Beispiel? Kannst du ein paar Namen nennen?
Kann ich ein paar Namen nennen? Schwierig tatsächlich, aber Leute, die wir alle schon in Twitch-Streams, im Fernsehen gesehen haben. Und da ist es dann so, dass wir natürlich schauen, wie wir spannende Kampagnen zusammen umsetzen können. Das heißt, ich arbeite mit verschiedenen Agenturen zusammen. Ich mache ja in Europa, das heißt, in Frankreich, in Deutschland und in UK auch spreche ich mit den Agenturen und wir überlegen uns, wie können wir unsere Marke platzieren, sodass sie nicht nur sichtbar ist, sondern vor allem, dass die Community damit interagiert und Leute verstehen, okay, das ist Shure. Weil viele Leute sehen dieses Produkt und nehmen einen Podcast Mikrofon war und unser Job ist es, dass es ein Shure-Mikrofon wird und nicht nur ein Podcast-Mikrofon. Weil jeder kennt das, was du jetzt im Bild auch hast, jeder kennt's, aber nicht jeder weiß, dass es ein Shure-Produkt ist. Und das ist zusammengefasst eigentlich die Challenge und das, was wir uns widmen, ist halt, dass Leute wissen, es ist ein Shure-Produkt. Ja. Dann gibt es andere Tage, wo dann eher so ein bisschen der Fokus auf Kampagnen ist. Wir haben seit 30 Jahren eine Zusammenarbeit mit dem Montreux Jazz Festival und dieses Jahr haben wir zusammen mit Thomann, das ist ja bekannt als Audio- oder Musik- oder Musikinstrumente-Reseller, der weltweit größte, haben wir eine Kampagne, einen Band-Contest, der kommen wird. Und das haben wir letztes Jahr schon gemacht. Und dann ist es so, dass man auch Kampagnenarbeit konzeptionell zusammensitzt und überlegt, okay, wie können wir über unsere Kanäle und deren Kanäle diesen Band-Contest promoten. Und ja, man arbeitet mit allen Tools, die es so gibt, mit allen Social-Plattformen, die es so gibt. Und das macht enorm Spaß, weil ich natürlich selber auch viel Zeit darauf verbringe.
Das ist ja so ein Traumberuf auch von vielen Kindern und Jugendlichen. Also meine älteste Tochter ist 15. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sowas wie Creator oder Influencer sein, dass ich das gut vorstellen kann. Du arbeitest jetzt mit vielen zusammen. Es gibt ja die, die davon wirklich leben können, die das wirklich gut und professionell machen. Und dann gibt es viele, die das irgendwie versuchen. Ja, was macht denn einen guten, erfolgreichen Influencer aus, mit dem du auch gern zusammenarbeitest?
Ich würde sagen, Authentizität ist ein Buzzword, ich weiß, aber ich gehe gern weiter drauf ein. Und zwar ist es so, dass gerade heutzutage, wo so viel draußen ist, es wirklich schwer ist, seine Nische und seinen USP zu finden. Ja, und wir schauen natürlich immer nach der Nadel im Heuhaufen und bei uns ist auch eher Qualität statt Quantität, weil Shure ist erstmal keine Lifestyle-Brand. Bei uns, wir sind eine Audio-Brand. Das heißt, wir schauen nach technikaffinen Leuten, die in der Lage sind, komplexe Zusammenhänge easy darzustellen, sodass eine End-User-Zielgruppe, die das spannend findet, sagt, hey, das klingt cool, ich check mal dieses Mikrofon aus. Ja, und deswegen nach dieser Art von Influencern suchen wir, die auch gleichzeitig schon vielleicht einen natürlichen Bezug zu dem Produkt haben. Ja, es gibt manche, die schon seit 8 Jahren das SM7B nutzen und die erst seit, keine Ahnung, halbem Jahr arbeiten wir zusammen. Aber natürlich die Story, die dabei erzählt wird, ist natürlich weitaus authentischer, wie jemand, der nur die Hand aufhält, sagt, gib mir Geld, damit ich euer Produkt nutze. Und das bringt der Person nichts und uns nichts, weil sobald der Vertrag dann zu Ende ist und man dann den nächsten Mikrofonpartner hat, wechselt das Mikrofon und die Community nimmt das wahr und denkt sich, die sind aber käuflich, ja. Und dementsprechend schauen wir schon danach, dass dann natürlicher Match auch einfach besteht, ja.
Genau, Glaubwürdigkeit, USP hast du schon gesagt. Auf der einen Seite müssen natürlich Creator, also diejenigen, die Content erstellen auf einer täglichen Basis, die müssen ja interessant sein. Das heißt, es ist zu wenig, einfach nur den normalen Alltag darzustellen. Das wäre zwar sehr glaubwürdig, aber es muss ja schon irgendwie inszeniert werden. Und da also arbeitet ihr dann auch mit denen zusammen und überlegt euch gemeinsam Aktionen, Konzepte, um es zu inszenieren, aber natürlich auch immer wieder zu schauen, passt es zu dir, ist es glaubwürdig?
Ja, also sagen wir so, also die Kunst ist, es nicht nach Inszenierung aussehen zu lassen, würde ich sagen. Und das ist dann wieder, kommen wir zurück zur Authentizität. Und wir schauen natürlich bei jedem Creator, bei jedem Influencer speziell, was ist das, was bei ihr oder bei ihm gut funktioniert und wie können wir uns als Marke darauf anpassen. Also wir probieren nicht, Konzepte auszudenken und dann reinzudrücken, sagen, mach das mal so, weil das wird nie funktionieren. Wir schauen, was auf den Plattformen bei den Leuten schon funktioniert und schauen, dass wir dort reinpassen. Ich habe ein schönes Beispiel. Nicht der klassische Influencer, aber jeder, der Hip-Hop liebt, wird ihn kennen, Samy Deluxe. Und zwar haben wir vor, ich glaube, das ist auch schon vor 2 Jahren, haben wir im Rahmen unserer Iconic Mic Celebration im Mai unser SM58 gepusht. Und zwar gibt es dazu eine Supreme-Edition. Ja, das heißt, wir haben mal mit Supreme, 100, 200 dieser Mics gemacht.
Ja.
Und da habe ich herausgefunden, dass Samy tatsächlich eines seiner Alben komplett mit diesem Mikrofon aufgenommen hat. Das heißt, er hat sich das damals in New York gekauft, habe ich von seinem Management erfahren, und nutze das. Und wir haben gesagt, okay, um dieses Produkt in diesem Monat zu pushen, nutzen wir diesen Aufhänger, weil Samy es ja eh schon hat. Ganz genau. Ganz genau, weil Samy es eh schon hat, damit ein Album aufgenommen hat, es für seine Cyphers genutzt hat und dann haben wir ein zusätzliches verlost. Ja, und dann ist es nicht nur irgendeine Verlosung, sondern das ist Samys Mic, mit dem Samy ein Album aufgenommen hat. Das heißt, der emotionale Wert ist auch da, das Storytelling ist da und dann sieht es nicht mehr nach Inszenierung aus.
Und gerade in der Musik ist ja natürlich so ein Mikrofon, das ist ja das Zepter des Königs sozusagen. Also das ist ein ganz wichtiges Tool, ein ganz wichtiges Element. Das wird zelebriert, es ist auf extrem vielen Plattencovern, ist ein Mikrofon irgendwie zu sehen. Das symbolisiert ja quasi auch die Stimme, ne, die da quasi mit aufgenommen wird. Also es geht um viel mehr als um Technik, wollte ich sagen.
Ja, absolut. Also ein Mikrofon ist, also manche sehen es wirklich nur als Tool, als Werkzeug, ne, was ja auch fair ist, aber andere wiederum, die legen sehr viel Wert darauf, dass ihre Stimme gut klingt. Und deswegen ist es so, dass wir in Zusammenarbeit mit vielen Künstlern auch verschiedene Mikrofone ausprobieren. Ne? Also dann schicken wir mal 5 verschiedene raus, die ja alle von der Technik her etwas unterschiedlich sind. Und je nachdem, wie die Stimme bei den jeweiligen Mikrofonen klingt, entscheidet sich dann die Sängerin, der Sänger dann für eines dieser Mikrofone, ne? Weil es halt dann doch was Wichtiges und Intimes ist, weil es gibt kaum was Intimeres als die Stimme, sag ich mal.
Ja,
ne?
Ja.
Ich meine, sprechen ist eines, ne? Aber dann wirklich auch singen, das ist ja oft so, da muss man sich erstmal überwinden. Ne? Also ich meine, manche machen das dann irgendwie Karaoke-Bahn am Papier, aber wenn du wirklich auf einer Bühne stehst und dann, das ist was Großes und Emotionales und Verletzliches im Endeffekt und deswegen ist es wichtig, dass man dafür das richtige Tool hat, damit es genauso rüberkommt am Ende, ne?
Absolut. Wir hatten ja diesen einen Auftritt da mal im Ostseestadion hier in Rostock, da 2018 mit Materia und so. Dann hatten wir dann diese In-Ear-Mikrofone. Ja. Und ich hatte das Problem, dass das irgendwie nicht so richtig fest war in meinem Ohr. Und ich war der Erste, der dann auf diese riesen Bühne rausgehen durfte vor sehr, sehr vielen Menschen. Und ich hatte immer gedacht, scheiße, dieses Mikro hält irgendwie nicht so richtig. Naja, also hat natürlich nachher alles sehr gut funktioniert, aber schön, wenn man ein Gefühl von Verlässlichkeit hat, von Qualität und wenn das alles sehr gut funktioniert. Wie schaffst du es denn bei deinem Beruf, der ist ja auch in Weiterentwicklung, ne? So wie diese ganze Branche in Weiterentwicklung ist, wie schaffst du es denn da auch an den neuen Themen dran zu bleiben? Wie lernst du?
Ja, das sind verschiedene Punkte. Ich glaube, das Erste, was man nennen kann, sind halt Newsletter. Ich nenne jetzt mal ein paar Namen, ne, ohne dass ich da jetzt hier paid oder so ist. Aber ne, also alles, was eigentlich von OMR kommt, ist für mich ein Qualitätssiegel, muss ich wirklich sagen. Also Großteil. Ne? Also klar, ein paar Sachen, wo man dann eher auch auf einen Hype-Train aufspringt. Aber ich würde sagen, wirklich überwiegend eigentlich gute Sachen, muss ich sagen. Deswegen sind die Newsletter immer gut, um sich einen Blick über die Branche zu verschaffen. Gleichzeitig habe ich dann so ein bisschen spezifischere Newsletter. Es gibt einen, der heißt Influence Weekly, wo dann die neuesten Influencer-Marketing-Cases global zusammengefasst werden, wo man noch ein bisschen lernt, auch mit Strategie aufgedröselt und so. Also wirklich sehr detailreich, was sehr spannend ist. Ja. Und dann sind auch nur so ein paar klassische Sachen wie LinkedIn Learning und so. Ne? Also wir haben zum Glück bei uns in der Firma coole Bildungsangebote. Das heißt, egal, was wir lernen möchten, machen möchten, wir kriegen es eigentlich supported und das ist natürlich super cool, weil man auch persönlich da sehr wachsen kann halt. Ne?
Was mich nochmal interessieren würde, ist jetzt ein amerikanisches Unternehmen, für das du arbeitest. Wie fühlt sich die Kultur an? Was ist anders als bei deutschen Unternehmen?
Ja, also das Schöne ist, dass die Kultur absolut vielfältig ist und man sieht es immer wieder, wenn man zusammenkommt bei großen Messen. Jetzt Ende Januar, Anfang Februar hatten wir unsere allergrößte Messe in Barcelona, die ISE. Und dort ist es so, dass wirklich Schur-Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt zusammenkommen. Das heißt, neben dir steht eine Kollegin aus Hongkong, da kommt der Kollege aus Indien und dann kommen ein paar Kollegen aus US mit dazu, ein paar aus Frankreich, England. Und das ist das, finde ich, was diese Company so auszeichnet, dass es wirklich eine internationale, globale Company ist. Ne? Klar, der Ursprung ist in den USA und natürlich passiert auch viel in den USA, aber ich würde sagen, da ist ein beidseitiges Verständnis und Toleranz für die Kulturen und auch Offenheit gegenüber anderen Kulturen, weswegen das alles so gut funktioniert und gerade bei so einem Messen macht es dann richtig Bock, die verschiedenen Leute zu treffen, die man vorher im Jahr nur auf dem Bildschirm gesehen hat und dann hast du die da und kannst mit denen sprechen, das ist schon sehr cool. Ja.
Was hast du dir noch selbst vorgenommen? Was möchtest du noch erreichen?
Was ich erreichen möchte, das ist auch eine sehr große Frage. Also ich glaube, beruflich würde ich sagen, freue ich mich, einfach ein cooles Team zu haben, tatsächlich, indem wir die digitale Marketing-Zukunft von Shure Europe und auch global mitgestalten können. Das heißt, tolle Konzepte arbeiten, an denen die Kunden, die Follower, die Fans Spaß haben, die gleichzeitig auch Resultate erzielen. Ich glaube, das ist das, was ich beruflich erreichen möchte. Und privat natürlich freue ich mich bald auf die große Hochzeit mit meiner Frau, die tatsächlich hinduistisch ist, ja, weil ihre Wurzeln sind Sri Lanka und das wird ein sehr großes Fest. Dann haben wir eine schöne Hochzeitsreise in die USA und da freue ich mich dann auf eine tolle gemeinsame Zukunft, was das betrifft, falls auch der private Teil einbezogen wird.
Ich habe das ja schon hinter mir mit der Hochzeit, allerdings eine vergleichsweise langweilige deutsche Hochzeit. Wie sieht denn eure Planung aus? Wie lange wird die Hochzeit gehen? 3 Tage?
Also wenn man es wirklich klassisch machen würde, ja, aber wir werden alles in einem Tag abdecken. Das heißt, du hast am Anfang, morgens hast du diesen Teil im Tempel im Prinzip. Aha. Das heißt, diese typischen hinduistischen Rituale, die man so kennt, werden dann innerhalb von 2-3 Stunden, würde ich sagen, dann vollzogen. Dann gibt's Mittagessen und dann haben wir dann eine Party-Location. Es ist aber noch human mit 140 Leuten. Man könnte es theoretisch natürlich nach oben hin offen halten. Also die ganz traditionellen, da hast du auch noch mal vierstellig locker. Und easy. Wir dachten dann schon, wir wollen nur mit den Leuten, die wir auch kennen, feiern.
Ja, da wird sich auch verschuldet, ne? Damit man da eine richtige Party schmeißen kann.
Also es gibt welche, also wir nicht, ja, aber gibt es durchaus in der Kultur. Witzig, dass du es erwähnst. Ich habe vorhin in YouTube eine Vorschau gesehen von einem Beitrag von, ich glaube, Deutsche Welle über genau dieses Thema und auch die, ich sag mal, Schattenseiten so, ne? Aber glücklicherweise ist das bei uns alles human und verkraftbar.
Ich weiß noch genau, als meine Frau und ich die Hochzeit geplant haben und dann geht's ja von bis, du kannst ja unfassbar viel Geld dafür ausgeben und wir haben das dann nachher so kalkuliert, dass wir gesagt haben, bringt uns gern was mit, wir brauchen aber keine Pflanzen und keine Kochtöpfe, wir stellen halt eine kleine Box hin, wenn ihr wollt, haut da was rein und es ist genauso am Ende wieder rausgegangen, dass wir die Hochzeit damit finanziert hatten, die wir quasi vorgeschossen haben. Und dann weiß ich noch, irgendwie ein halbes Jahr später, mein Vater, und was macht er denn jetzt mit dem ganzen Geld? Ich sage, da ist leider keins mehr da. Wir haben davon die Hochzeit bezahlt. Ach so. Ich sage, ja. Aber es war sehr schön. Und das wünsche ich euch natürlich.
Auch verfolgen. Vielen Dank.
Ja, schön, dass du da warst. Dir weiterhin viel Erfolg bei deinem Job, der dir offensichtlich sehr viel Spaß macht. Also so sieht's aus. Man kann das auf Instagram und LinkedIn nachverfolgen. Hauen wir alles in die Shownotes. Dann würde ich sagen, bis hoffentlich bald nochmal im echten Leben.
Das würde mich sehr freuen, ja.
Bist du nochmal irgendwie unterwegs? Gibt's irgendwelche Dates?
Mal schauen, vielleicht im Herbst vielleicht nochmal die Mexiko mitnehmen und zwischendurch mal spontan schauen, ob es kleinere Sachen gibt. Aber prinzipiell immer gerne anschreiben, immer gerne ansprechen. Ich freue mich auf neue Kontakte, spannende Konversationen und ja, danke dir nochmal für die Einladung. Hat mich wirklich sehr gefreut.
Sehr schön. Danke dir. Schöne Grüße und schönes Wochenende später.
Alles Gute. Dir auch. Ja, mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode. Alle Links zu Marco und Shua natürlich in den Shownotes. Dort gibt's auch nochmal meine Webseite. Dort erlebt ihr, wo ich so zukünftig unterwegs bin. Es gibt konkret auch zwei Dates, die ich euch hier an dieser Stelle nochmal empfehlen möchte. Und zwar bin ich am Freitag, den 13. Juni, in der vierten Ausgabe unseres LinkedIn-Specials Radkowski. Gemeinsam mit meiner Podcast-Kollegin Jule Jankowski geht es also wieder in die interaktive Mittagspause. Das Ganze ist sozusagen wie ein Live-Podcast. Wir sprechen darüber, was eigentlich so hinter den Kulissen unserer Podcasts passiert. Die liebe Jule war ja hier auch schon zu Gast im Podcast, schon einige Male. Und jetzt sprechen wir also in diesem LinkedIn Live darüber, was uns so in den letzten Wochen passiert ist. Also herzliche Einladung, seid dabei, der Link ist in den Shownotes. Und zweites Event, auf das ich euch nochmal hinweisen möchte, am 24.06. geht es erstmals in das neue Format The Workplace Insights mit dem Thema From Fancy Office to Low Engagement. Ich bin zu Gast in dem Live-Special von Gauer Consulting, also auch ein LinkedIn-Live-Event in der Mittagszeit am 24. Juni von 12 bis 13 Uhr. Ich werde mich mit Sandra Gauer über dieses spannende Thema unterhalten. The Workplace Insights. Seid dabei, meldet euch jetzt an. Ich danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns am Freitag schon wieder mit der nächsten Episode New Work Chat. Wenn es euch gefällt, bewertet diesen Podcast, abonniert die Show und wir hören uns dann in Kürze wieder. Bleibt gesund und bleibt connected.